Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute in der Wortverkündigung stellen unter einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, und zwar 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 28 und 29, die beiden letzten Verse des zweiten Kapitels des ersten Johannesbriefes. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 28 und 29. Dort hören wir: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit oder Freudigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Und wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist, aus Christus geboren ist. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich habe es eben gerade schon gesagt, wir kommen heute zu den beiden letzten Versen des zweiten Kapitels des ersten Johannesbriefes. Und damit knüpfen wir nach einer relativ langen Pause dort an, wo wir vor Ostern im März angelangt waren. Und das Thema, das uns durch diese beiden Verse vorgegeben ist, das lautet: Bleiben in Christus mit einer Standhaftigkeit, die nicht beschämt macht, die nicht zu Schanden werden lässt. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Bleiben in Christus mit einer Standhaftigkeit, mit einer Festigkeit, die nicht zu Schanden werden lässt. Und wir wollen uns drei Punkte anschauen, für diejenigen, die mitschreiben wollen. Wir wollen zunächst einmal fragen, was heißt das eigentlich, in Christus zu bleiben? Nicht wer? Vers sagt, bleibet in Christus, bleibet in ihm. Was heißt das? Was meint das? Der zweite Punkt wird dann lauten: Warum ist das eigentlich wichtig, in Christus zu bleiben? Oder ist das überhaupt wichtig? Oder ist das nicht doch etwas, naja, sagen wir mal, Aufgesetztes? Die dritte Frage, die wir stellen wollen, der dritte Punkt: Wie zeigt sich das Bleiben in Christus praktisch, konkret? Also sagen wir mal morgen, wenn wir wieder im Alltag stehen. Also der erste Punkt: Was heißt es, in Christus zu bleiben? Das zweite: Warum ist es wichtig, in Christus zu bleiben? Die dritte Frage, die wir beantworten wollen: Wie zeigt sich das praktisch, in Christus zu bleiben? Fünf Tests, fünf Punkte der Selbstprüfung. So lasen wir im ersten Johannesbrief Kapitel 2, stellt uns der Heilige Geist in diesem Kapitel vor Augen. Erstens der moralische Test, der Test des Gehorsams. Zweitens der Test der Liebe. Liebst du deine Geschwister? Die Verse 7 bis 11 des zweiten Kapitels. Dann drittens der Erfahrungstest. Völlig gleichgültig, mit welchen Fragen du beschäftigt bist, ob du ein Kind im Glauben bist, ein junger Mann schon oder ein Erwachsener, ein Vater in Christus. Suchst du Gott? Suchst du ihn wirklich? Der vierte Test, die Verse 15 bis 27, bis 17, Entschuldigung, 15 bis 17. Wie ist dein Verhältnis als Christ zur Welt? Verleugnest du die Welt? Also mal auf Deutsch gesagt, kannst du auch mal Nein sagen zur Welt? Und der fünfte, der letzte Test, der Test des Gesundseins in der Lehre. Interessiert uns überhaupt die Frage der Lehre? Oder ist das nebensächlich? Der Apostel Johannes betont, das Bestehen dieser Tests ist das Merkmal eines wirklichen Christen. Das Merkmal eines Christen ist nicht, dass er über irgendein esoterisches Geheimwissen zu verfügen meint. Dass er meint, irgendwelche besonderen Erleuchtungen zu haben. Das war die Gefahr damals. Die Gnostiker, sie gingen in den Gemeinderäumen aneinander vorbei und zwinkerten sich gleichsam zu, um sich dadurch zu signalisieren, wir sind die, die wirklich den Durchblick haben. Wir sind die, die wirklich das innere Licht haben. Ihr Lieben, diese Gefahren gibt es auch heute in den Gemeinden. Leute, die irgendwelche Sonderlehren haben. Und das Kennzeichen dieser Leute ist, dass sie meinen, das einfache Evangelium, das sei zu fade. Das sei zu einfach, zu primitiv. Sie tun das natürlich in der Einbildung, noch besondere, höhere Erkenntnisse zu haben. Und hier in unseren Versen, in den Versen 28 und 29, fasst der Apostel Johannes das, was sozusagen im Kern aus all diesen Tests herauskommen soll, noch einmal zusammen. Und da lautet seine Botschaft: Bleibet in ihm. Bleibet in Christus. Und dass diese Verse, das Ergebnis, wenn wir so wollen, das Resümee der vorher genannten Tests ist, das sehen wir schon daran, wie diese Verse anfangen. Schauen wir mal rein. Sie fangen an mit und nun. Mit anderen Worten, das bleibt jetzt unter dem Strich und nun. Kinder. Kinder, so redet Johannes hier die Gemeinde an. Wenn wir einmal zurückblättern, ganz am Anfang, in Kapitel 2, Vers 1, als Johannes mit den Tests begann, da redete er die Gemeinde genauso an. Meine Kinder, dieses schreibe ich euch. Und nun am Schluss noch einmal. Und auch mittendrin, vor dem letzten Test, vor dem Test der gesunden Lehre, da sagte er ihnen es noch einmal: Kinder, es ist die letzte Stunde. Mit anderen Worten, was ich euch jetzt sage im Blick auf gesunde Lehre, das ist eben nicht ein Luxus. Kam mal jemand, Frau, zu einem Pastor und sagte: Herr Pastor, ich gehe jetzt zu den Zeugen Jehovas. Ist mir egal, was die lehren, aber da ist wenigstens Wärme. Man kann jetzt streiten über die Wärme bei den Zeugen Jehovas, ich habe da auch schon anderes gehört. Aber merken wir diese Mentalität, die hierin zum Ausdruck kommt. Interessiert uns gesunde biblische Lehre überhaupt noch? Kinder, es ist die letzte Stunde. So redet Johannes hier noch einmal die Gemeinde an. Und nun, Kinder, bleibet in ihm. Bleibet in Christus. Haltet das eine fest. Vielleicht habt ihr morgen schon wieder all diese Tests vergessen. Oder kriegt sie nicht mehr genau auf eine Reihe. Aber dies haltet fest. Bleibet in Christus. Was heißt das nun, in Christus zu bleiben? Ich möchte meine Antwort in vier Unterantworten einteilen. Erstens, in Christus bleiben, das heißt, im Glauben zu leben. Und im Glauben zu leben, das heißt, wegzuschauen von dir selbst. Wegzuschauen auch von deiner eigenen Frömmigkeit, eingebildeten Frömmigkeit. Von deiner eigenen Spiritualität. Baue nicht auf deine eigene Religiosität, sondern wende dich an Christus. Glaube an ihn. Baue nicht auf deine eigene Kraft. Nicht wahr, in sich zu bleiben, das ist nichts anderes als Heidentum. Und genau dann fängt man an, auf die eigene Gerechtigkeit zu bauen und zu vertrauen. Dann setzt man vielleicht sein Vertrauen auf sein Vermögen. Ich habe es heute schon besser hingekriegt als gestern. Oder ich baue auf meinen sogenannten freien Willen. Ihr Lieben, das ist nichts anderes als praktizierte Gottlosigkeit, als Heidentum. Haben wir nie gelesen, dass Gott in seinem Wort über unsere Gerechtigkeit sagt, dass sie nichts anderes ist als ein unflätiges Kleid, also als ein durch und durch dreckiges, verschmiertes Kleid. Wenn wir beim freien Willen sind, hast du nie in der Bibel gelesen, dass der Apostel sagt, dass es nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden liegt, sondern an einem, an dem begnadigenden Gott. Bleibe in Christus, das heißt zunächst einmal nichts anderes als halte dich an Christus. Er ist dein Leben, du hast es nicht in dir selbst. In Christus zu bleiben, das heißt in dem Glauben fortzufahren, in dem du Christus empfangen hast. Und wenn wir hier über Fortfahren sprechen, dann setzt dieses Fortfahren natürlich voraus, dass du einmal im Glauben angefangen hast. Dass du schon einmal in deinem Leben bekannt hast, ich kann mich nicht allein retten. Ich kriege es nicht allein hin in meinem Leben. Dass du schon einmal anerkannt und bekannt hast, den totalen Bankrott. Dass du auf deine Knie gefallen bist. Ich denke mal an die Situation während der Wüstenwanderung. Als da diese feurigen Schlangen oder was das auch immer für Biester waren, Leguane, was weiß ich. Und diese Leute über das Volk herfielen und sie bissen. Und sie dieses Gift in sich hatten. So schnell konntest du gar nicht alles wegkriegen. Sie waren immer schneller. Und da gab es nur eine Möglichkeit, gerettet zu werden, wegzugucken von diesen Biestern, hin auf die am Pfahl erhöhte Schlange. Genauso wirst du Leben bekommen, nur wenn du auf Christus blickst, weg von dir selbst. Das heißt, im Glauben zu leben. In ihm ist dein Heil. Und dann wirst du wiedergeboren. Dann empfängst du Leben. Also noch einmal, du kannst gar nicht fortfahren, in Christus zu sein, in ihm zu bleiben, wenn du nie angefangen hast. Ich bin davon überzeugt. Darum ist für einige von uns heute Morgen nicht die Botschaft, bleibe in Christus, sondern zunächst einmal lautet die Botschaft, komm zu Christus. Da geht es um den ersten Schritt. Und wenn dieser Schritt noch nicht in deinem Leben erfolgt ist, dann gehörst du zu den Leuten, die sich eben nicht an Christus festhalten, sondern an irgendwelchen Götzen. Die haben dann irgendwo anders ihren Halt. Vielleicht, wenn du jung bist, vertraust du noch auf deine eigene Kraft, auf dein eigenes Vermögen. vielleicht auf deine eigene Gesundheit oder was weiß ich. Aber dann tust du eins nicht, dann vertraust du nicht Christus. Und für diese Leute ist die Botschaft heute Morgen: bleibe in Christus, ohne Bedeutung. Aber wenn du in deinem Leben diesen Schritt getan hast, wenn du diesen Bankrott erklärt hast, vor dir selbst, vor Gott, wenn du erkannt hast, dein total verfehltes Leben, und du dann bekannt hast, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem meine Seligkeit ist, als nur in dem Namen Jesus, dann bitte ich dich, gehe einmal auf deine Knie. Bekenne mit deinem Mund: nichts habe ich selbst zu bringen. Alles Herr bist du. Und dann hörst du auf dich selbst zu bauen. Dann machst du dir nichts mehr vor. Dann weißt du um deine Armut, um deine Bedürftigkeit, um deine Leere, um den Dreck in dir. Dann verkündige ich dir im Namen Gottes, dass wer so zu Christus kommt, dass dieser Christus dich dann mit offenen Armen aufnehmen wird. Denn er hat gesagt: wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinaufstoßen. Dieses Empfangen von Christus ist Ausdruck eines Überzeugtseins davon, dass uneingeschränkt nichts Gutes in mir ist. Und dieses Empfangen von Christus, es ist ferner das Erkennen, dass ein anderer, nämlich Christus und sein Werk auf Golgatha, alles ist, was ich benötige für dieses Leben in dieser zeitlichen Dimension und dann auch in der Ewigkeit. Weniger als Christus, damit ist der heilige Gott nicht zufriedengestellt. Und mehr als Christus brauchst du nicht. Im Kolosserbrief schreibt der Apostel Paulus einmal ein Wort. Es ist ein ganz kurzes Wort, aber überlegen wir einmal, was da an Inhalt drin steckt. Es steht in Kolosser Kapitel 2, Vers 6. Dort schreibt Paulus: so wie ihr den Christus empfangen habt, genau so wandelt in ihm. Wie haben wir Christus empfangen? Ich habe es eben gerade gesagt. Im Glauben. Im Glauben, ganz einfach. Und damit ist auch die Frage gegeben, was es heißt, in Christus zu wandeln, oder wie es hier heißt, in Christus zu bleiben. Nicht anders als wegzuschauen von mir selbst auf Christus. Mein Leben, meine Freude, meinen Frieden, mein Heil in nichts anderem mehr zu suchen und zu finden als in Christus. Das heißt, in Christus zu bleiben. In der ersten Schriftlesung lasen wir heute das, was Jesus über den Weinstock sagt. Der vergleicht ja sich selbst mit dem Weinstock und dann mit den Reben, die seinen. Und da sagt er: ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Merken wir, da kommt das Gleiche vor. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und getrennt von mir, abgetrennt von ihm, könnt ihr nichts tun. Leben in der Abhängigkeit von Christus. In Christus nicht mehr in mir selbst verankert sein. Mein Heil nicht mehr in mir zu suchen, sondern in ihm. Das heißt, in ihm zu bleiben. Übrigens, das heißt nicht, irgendwelche spirituellen, besonderen Erfahrungen haben zu wollen. Sondern das heißt ganz einfach, ganz nüchtern, ganz ruhig: morgens, wenn du aufstehst, du weißt, ich gehöre einem anderen und aus seiner Kraft, aus seiner Gnade, aus seiner Liebe will ich leben. Und ich suche heute nichts anderes als ihn, weil ich eines weiß, nur in ihm ist meine Freude, mein Heil, mein Leben. In Christus zu bleiben, das heißt, ein Leben zu führen, das auf Christus ausgerichtet ist. In dem Christus im Zentrum ist. Leben im Glauben, das heißt, zu hoffen auf den, der am Kreuz für mich gestorben ist und auferstanden ist. Bleibet in Christus, das heißt, im Glauben zu leben. Eine zweite Teilantwort auf die Frage, was es heißt, in Christus zu bleiben, lautet, in Christus zu bleiben, das heißt, in seinem Wort zu bleiben. Ich erinnere noch einmal an unsere erste Schriftlesung aus Johannes 15. Und mitten in diesem Abschnitt, in Vers 3, da steht ein Vers, den man sehr gerne überliest. Man könnte sich denken, der passt doch eigentlich nicht in diese Geschichte vom Weinstock und den Reben. Das ist Vers 3. Da sagt Jesus plötzlich in Johannes 15, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und da könnte man jetzt stutzen und sagen, ja, was hat das jetzt mit der Geschichte vom Weinstock und den Reben zu tun? Und wir brauchen nur weiterzulesen. Ganz am Schluss der Geschichte, in Vers 7, wo Jesus fertig ist mit der Geschichte vom Weinstock und den Reben und dem Fruchtbringen, da erläutert er das, was er meint mit diesem in seinem Wort bleiben. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. In Vers 7, Johannes 15, Vers 7, da sagt es Jesus, wenn ihr in mir bleibt, und dann erläutert der Herr das, und in meinem Wort bleibt. Was heißt also, in Christus zu bleiben? Es heißt nichts anderes als, in seinem Wort zu bleiben. Bleibe in seinem Wort. Christen, die nicht das Wort Gottes studieren, die sich nicht dafür interessieren, was Christus gesagt hat, die müssen sich dann logischerweise auf anderes, auch in ihrer Frömmigkeit, stützen. Auf ihre eigene Spiritualität. Vielleicht wissen Sie noch, ach ja, vor 20 Jahren, da habe ich mich mal für Jesus entschieden. Die stützen sich dann vielleicht auf ihre Träume, auf ihre Fantasien, die sie über Christentum sich machen. Oder sie stützen sich auf das, was andere sagen. Nicht im römischen Katholizismus nennt man das Tradition. Sagte mir mal jemand, nö, ich glaube auch nicht alles das, was der Papst sagt, aber ich bleib katholisch. Gut. Wenn das egal ist, was du lehrst, können wir nicht weiter diskutieren. Bleibt in meinem Wort. Erinnern wir uns noch einmal. Der letzte Test, den der Apostel Johannes uns in Kapitel 2 vor Augen gestellt hatte, war der Test der gesunden Lehre. Und in Kapitel 2, Vers 24 lasen wir, wenn ihr nun von Anfang an gehört habt, was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Merken wir? Was heißt es, in Christus zu bleiben? In dem zu bleiben, was ihr gehört habt. In dem zu bleiben, was dieses Wort sagt. Das kann man nicht voneinander trennen. Ein Großteil derjenigen, die damals in der Gemeinde saßen, an die Johannes diesen ersten Johannesbrief schrieb, die hatten schon von Kindheit an das Evangelium gehört. Das war schon die Situation der zweiten Generation. Und gerade ihnen legt Johannes aufs Herz, bleibet bei dem einfachen Evangelium und sucht nicht irgendwelche esoterischen Sonderlehren. Bleibt bei dem, was hier geschrieben ist. Und auch von daher ist Christus nicht zu trennen von dem, was er in seinem Wort gesagt hat. Und dieses Wort ist nicht zu trennen von Christus. Ich könnte es andersherum sagen, wenn du dich von diesem Wort abkoppelst, entfernst, abtrennst, das mag sukzessive sein, dann koppelst du dich auch von Christus ab. Bleibe in Christus. Das heißt nichts anderes als bleibet in seinem Wort. Eine dritte Teilantwort auf die Frage, was heißt es, in Christus zu bleiben, lautet: Das Bleiben in Christus heißt auch, bleibet in den Sakramenten, in der Taufe und im Abendmahl. Verachtet diese Zeichen und diese Siegel nicht. Nicht die Sakramente, was sind sie? Sie unterstreichen das, was wir im Wort Gottes hören. In den Sakramenten empfangen wir keine andere Gnade als die Gnade, die wir durch das Wort, durch das Evangelium empfangen. Wir bekommen hier keinen besseren Christus als durch das Wort. Aber die Sakramente sind von Gott gegebene Zeichen. Und darum wehe uns, wenn wir sie verachten. Die Taufe, sie ist das Zeichen der Aufnahme in den Gnadenbund Gottes. Die Taufe, sie ist das Zeichen dafür, dass die Heilsverheißungen dir gelten und deinem Haus. Und das Abendmahl, es ist Zeichen der Gemeinschaft innerhalb des Gnadenbundes. Taufe, Aufnahme, Weg hinein in den Gnadenbund, Abendmahl, Zeichen des Gnadenbundes innerhalb des Gnadenbundes. Da kann Paulus dann mal die Frage stellen, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi? Gebrochen zu einer vollkommenen Versöhnung für alle deine Sünden. Und den Wein, den wir trinken, ist denn nicht die Gemeinschaft mit dem Blut Christi vergossen zu einer vollkommenen Versöhnung für alle deine Sünden? Und diese Zeichen gibt Gott dir. Und bitte verachten wir sie nicht. Schätzen wir sie nicht gering. Es ist manchmal erstaunlich, wie lange Christen meinen, ohne die Sakramente auskommen zu können. Meine vierte Teilantwort bei der Frage, bleibe in Christus, die lautet, stütze dich auf den Dienst des Heiligen Geistes. Das ist ja das, was Johannes unmittelbar vor dem Vers 28 gesagt hat, in Vers 27. Ich lese diesen Vers noch einmal. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Wir sagten es schon in der letzten Predigt, das ist schon etwas länger her, deswegen wiederhole ich es hier noch einmal. Natürlich will der Apostel Johannes hier nicht sagen, ihr braucht niemanden mehr, der euch belehrt. Ihr braucht nicht in die Gemeinde zu gehen, ihr habt es nicht mehr nötig. Nicht, wenn Johannes das sagen wollte, dann braucht er auch diesen Brief nicht mehr zu schreiben. Nein, Johannes will hier etwas anderes zum Ausdruck bringen. Er will hier sagen, es ist der souveräne Heilige Geist, der die biblische Lehre, der dieses Buch gebraucht, um dich bei Christus zu halten. Dass du in Christus bleibst. Denn auch das, bilde dir bloß nicht ein, kriegst du allein hin. Nicht? Was ist dein Glaube? Ich frage mal so dumm, ohne den Heiligen Geist. Nicht einen solchen Glauben hatten die Pelagianer mit denen sich Augustinus in der frühen Kirche auseinandersetzen musste, und dann auch die Arminianer im 16. und 17. Jahrhundert, also unmittelbar nach der Reformation. Sie meinten, in eigenem Vermögen bei Christus bleiben zu können, eben aufgrund ihres freien Willens. Was ist die Bibel? Was ist das Wort Gottes ohne den Heiligen Geist? Ich saß mal einen Abend mit meiner Professorin zusammen, und da sagte er so etwas im Scherz: Herr Claude, wissen Sie, wie ich mir die Hölle vorstelle? Das muss sein wie ein Wartezimmer, in dem nur theologische Werke von den modernen Theologen herumliegen. Man hat nichts anderes zu lesen. Furchtbar, grausam. Auslegung der Heiligen Schrift ohne den Heiligen Geist. Und was sind die Sakramente ohne den Heiligen Geist? Bestenfalls noch magische Zeichen. Oder man kann überhaupt nichts damit anfangen. Aber dann verführen sie uns zum Aberglauben. Und wie viele werden dadurch verführt, sodass sie uns eben nicht auf Christus und sein Heilswerk hinweisen, sondern wieder auf uns selbst lenken und uns vielleicht auch in einer Sicherheit wiegen, die wir nur in Christus haben. In Christus zu bleiben, das bedeutet, sich zu halten an den Heiligen Geist. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes in dieser Zeit ist es einzig und allein, uns zu Christus zu führen, dass Christus durch uns verherrlicht wird, groß gemacht wird. Und darum, ihr Lieben, lasst uns den Heiligen Geist nicht betrügen, nicht dämpfen, nicht wegdrücken. So fragen wir heute Morgen: Bleibst du in Christus? Lebst du im Glauben? Vertraust du seinen Verheißungen? Hängt dein Leben an dem, was Christus gesagt hat? Wir fragen weiter: Liest du das Wort Gottes? Forschst du in dem Wort Gottes? Die Heiligkeit dieses Buches besteht nicht darin, dass man dieses Buch möglichst schonend behandelt. Man kann durchaus mal etwas an den Rand schreiben oder auch mal etwas unterstreichen. Darin arbeiten in dem Wort. Drittens, bleibst du in Christus? Interessieren dich die von Gott gegebenen Sakramente überhaupt? Oder bieten sie dir nur eine Möglichkeit, an dem Sonntag, an dem eben wir das heilige Abendmahl feiern und eben kein biblischer Unterricht ist, dann eben etwas länger Fußball spielen zu können oder was anderes zu tun? Und viertens, fragst du nach dem Heiligen Geist? Ist er in deinem Leben der Herr, wenn es darum geht, wie du deine Zeit einteilst, womit sich dein Geist, deine Gedankenwelt beschäftigt, deine Fantasiewelt? Bleibt in Christus. Damit kommen wir jetzt zum zweiten Hauptpunkt unserer Predigt. Warum ist es eigentlich so wichtig, in Christus zu bleiben? Reicht es nicht eigentlich aus, dass man sagt: Naja, vor 20 Jahren, da habe ich mal meinen Heiland gefunden. Oder vor 30 Jahren, ja stimmt, da habe ich mich mal bekehrt. Ist das denn so wichtig? Bleibet in Christus. Oder warum ist das wichtig? Und das lesen wir, darauf weist uns Johannes gleich im Folgenden hin. Ich lese das noch einmal. Vers 28, zweiter Teil, ich lese den ganzen Vers noch einmal. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Damit, warum, wozu? Damit wir Freudigkeit oder Freimütigkeit haben, wenn er erscheint. Und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Ist uns das aufgefallen? Johannes spricht hier in einer zweifachen Weise von dem Kommen Christi. Einmal spricht er im Blick auf das Kommen Christi von Erscheinen und zum Zweiten von dem Wiederkommen, wenn er erscheint und wenn er wiederkommt. Für uns ist das vielleicht selbstverständlich, aber diese Botschaft war in der damaligen Zeit eine Revolution. Denn im griechischen Denken dachte man, dass die Geschichte wie ein großer Zirkel, wie ein großer Kreislauf verläuft. Und diese Gedanken, dieses hellenistische Gedankengut, drang auch in die Gemeinde hinein. Durch die Gnosis. Und Johannes schneidet alle diese Gedanken ab. Und er macht eines deutlich. Nein, nein. Diese Geschichte hat ein Ziel. Die läuft auf ein Ziel zu. Die ist nicht wie ein riesiges Rad, so stellt man sich das übrigens auch im Hinduismus vor, zu einem großen Teil auch im Buddhismus mit Einschränkungen. Aber das Wort Gottes bezeugt einen anderen Geschichtsverlauf. Es ist linear, es geht auf ein Ziel hin. Und dieses Ziel lautet der Tag Jesu Christi, der Tag, an dem er das Sagen haben wird. Diese Geschichte, sie steuert auf ein Ziel zu. Einmal, da wird der Herr, Jesus Christus, in diese Geschichte eintreten. Er wird erscheinen. Dieses Wort, was hier in der Schlachterübersetzung mit erscheinen übersetzt ist, das heißt eigentlich so viel wie enthüllt werden. Ich hatte schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, sehen Sie, diese Schöpfung, die uns vor Augen steht, ist einmal Zeichen und Manifestation der Kraft Gottes, der ewigen Macht. So lesen wir es etwa in Römer Kapitel 1. Das ist das eine, was diese sichtbare Schöpfung bezeugt. Das andere aber ist, und das sagt die Schrift auch, sie ist auch gleichsam der Vorhang, der uns vor der unsichtbaren Welt noch schützt. Aber einmal wird diese sichtbare Welt vergehen. In einem riesigen Feuer, Brand vergehen. Das beschreibt die Heilige Schrift in verschiedenen Bildern. Nicht in Offenbarung 6 etwa, da rufen die Menschen, ihr Felsen stürzt über uns. Angesichts des Lammes Gottes, der jetzt in die Erscheinung tritt. Und warum werden wir dann nicht beschämt? Warum werden wir an diesem Tag, an dem Christus Jesus Christus enthüllt wird, in die Erscheinung tritt, nicht zu Schanden? Es gibt nur eine Antwort. Weil wir in Christus bleiben. Darum ist das so wichtig. Bleibet in Christus. Gott hat nur noch ein großes heilsgeschichtliches Ereignis, das noch bevorsteht. Viele andere sind schon geschehen. Die Fleischwerdung seines Sohnes, die Kreuzigung, die Auferstehung, seine Himmelfahrt. Ein Ereignis bleibt noch ausstehend, ist noch ausstehend. Seine Wiederkunft. Und Johannes sagt, werdet an diesem Tag nicht beschämt. Werdet an diesem Tag nicht zuschanden. Darum bleibet in Christus. Ich will das mal anhand eines Beispiels deutlich machen. Stellen wir uns mal eine Braut vor. Eine ganz normale Braut. Sie wird schon Wochen, Monate vorher damit beschäftigt sein, sich auf diesen Tag vorzubereiten. Sie wird das Kleid aussuchen, es anprobieren. Wenn auch was geändert werden muss, wenn es nicht ganz total richtig sitzt, sicher, dann muss noch geändert werden. Die passenden Schuhe dazu müssen ausgesucht werden. Das andere Outfit, die Haare, sie müssen richtig frisiert werden. Bis dann endlich der Hochzeitstag kommt. Sie blickt auf diesen Tag. Dafür gibt es ein Fremdwort. Sie antizipiert diesen Tag. Nicht? Sie lebt auf diesen Tag hin und das bestimmt jetzt schon ihr Verhalten. Und mal ehrlich, was würden wir von einer Braut denken, die so eine Stunde oder zwei Stunden vor ihrer Hochzeit sagt, ach ja, stimmt, heute habe ich ja Hochzeit. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich noch eine alte Jeans im Schrank und vielleicht ist noch Flohmarkt, vielleicht ist da auch noch ein T-Shirt aufzutreiben, sonst nehme ich eins aus der schmutzigen Wäsche. Nicht, das wäre komisch. Wie würde darauf der Bräutigam reagieren? Würde er nicht begründete Zweifel bekommen, ob diese Frau die richtige ist, ob sie mich liebt? Aber sind wir nicht vielfach in der Gemeinde genauso? So unvorbereitet. Nicht gewiss, wir können nicht wie eine Braut die Tage abzählen, 199, 98 und so weiter. Aber wir können eines sagen, wir können sagen, mein Bräutigam hat gesagt, seid bereit, bleibt immer in Christus. Das heißt, lebt im Glauben, lest das Wort Gottes, bleibt in seinen Sakramenten und möge der Heilige Geist in eurem Leben regieren. Hier auf dieser Erde werden wir vielfach beschämt. Als Fundamentalisten verschrien. Vielleicht sagt man uns, ach was für ein Depp. Der arbeitet in der Gemeinde und wird auch gar nicht angemessen beachtet. Im Gegenteil, bekommt immer noch einen auf den Deckel, weil er manches nicht so macht, wie sich das andere vorstellen. Oder wir werden völlig zuschanden. Nicht wie letzte Woche einige Brüder, die in der Türkei ermordet wurden, Kehle durchgeschnitten. Aber der Tag wird kommen, an dem wir nicht mehr beschämt werden, an dem wir nicht mehr zuschanden werden. Dann werden andere zuschanden werden. Dann werden andere rufen, ihr Berge, fallet auf uns. Im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 16, da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes einmal Folgendes. Und nun trachten sie, und er denkt hier an Abraham und an die Glaubensväter, nun trachten sie nach einem besseren, einem himmlischen Vaterland. Darum schämt sich ihr Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet, das himmlische Kanaan. In welcher Situation du dich auch heute befindest, vergiss eines nicht. Deine Hoffnung ist nicht auf etwas Irdisches. Zutiefst und zuletzt gehst du einem himmlischen Vaterland entgegen. Und deswegen, wenn du diese Hoffnung hast, schämt sich Gott nicht, dein Gott sich nennen zu lassen. Es ist wichtig, dass ihr in Christus bleibt. Offenbar wird das spätestens, wenn Christus in Erscheinung tritt, wenn er wiederkommt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt unserer Predigt. Was ist der praktische Effekt? Ich sag mal, die konkrete Auswirkung hier und jetzt des Bleibens in Christus. Nicht in Christus zu bleiben, das meint nicht nur im Wort zu bleiben, in den Sakramenten zu bleiben, sondern es meint dann auch praktisch als Konsequenz die, wie wir es hier in Vers 29 lesen, die Gerechtigkeit zu tun. Vers 29. Wenn ihr wisst, ich lese nochmal den Vers, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, er ist der Maßstab, er ist der Orientierungspunkt, er ist das Muster, dann begreift auch eins, dass ihr lebt wie Christus. Die Gerechtigkeit tun, das ist dann die unausweichliche Frucht des Bleibens in Christus. Du kannst nicht in Christus bleiben, ohne auch Frucht zu bringen. Erinnern wir uns noch einmal an Johannes Kapitel 15. Und diese Frucht, die beschreibt unser Vers hier, Vers 29, mit Gerechtigkeit tun. Nicht auch hier formuliert Johannes in Konfrontation, in Auseinandersetzung mit den Gnostikern. Die Gnostiker verkündeten, was wirklich eigentlich zählt, das ist das Wissen. Das ist das Erkennen. Johannes sagt, ja, es stimmt. Aber wenn ihr Christus wirklich erkannt habt, dann hat das Konsequenzen. Wenn du aus Christus geboren bist, dann wirst du nicht nur die Gerechtigkeit denken, du wirst sie auch tun. Ich war kürzlich in einer Gemeinde, da sah ich einen jungen Mann, einen Teenager. Ich hatte ihn noch nie vorher gesehen. Ich ging auf ihn zu und fragte ihn, du sag mal, heißt dein Vater nicht so und so? Guckt mich an und sagt, ja, stimmt. Weil wissen Sie das? Ich sagte, ich kenne deinen Vater. Jetzt habe ich dich gesehen und da habe ich so eine Ähnlichkeit festgestellt. Du musst eigentlich der Sohn von dem und dem sein. Sehen Sie, es gibt auch in der Gemeinde so etwas wie Familienähnlichkeit. Leute sollten von uns sagen, der gehört zu Christus. An deinem praktischen Leben, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Was meint das Gerechtigkeit tun? Ich nenne mal drei Punkte. Erstens meint es tatsächlich, zu leben in der Ausrichtung auf Gott, ihm von Herzen zu gehorchen, ihm von Herzen nachzufolgen. Nicht nur dann, wenn es vielleicht andere sehen und man keinen schlechten Eindruck vor seinen Brüdern oder Schwestern machen will. Nicht das ist das, was Jesus tat. Er sagte, ich tue das Werk meines Vaters. Und das sagte er schon, als er 12 Jahre alt war. Muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist. Da wusste er, wo er hingehört. Zweitens, Gerechtigkeit zu tun, meint auch gerecht zu leben gegenüber anderen. Gerechtigkeit zu tun, meint nicht das, was wir vielfach darunter verstehen, nicht? Wie er mir getan hat, so werde ich ihm wieder tun. Ist doch gerecht, oder? Nein, das genau meint die Bibel nicht. Gerechtigkeit zu tun, das meint so zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Wenn ihr erkannt habt, wie er ist, und dann lebt auch so, dann handelt auch gerecht. Dann tut auch Gerechtigkeit. Das mag dazu führen, dass wir dann eben auch die andere Wange hinhalten. Und drittens, Gerechtigkeit zu tun, das meint auch, gegenüber mir selbst angemessen zu leben. Und das heißt, das sagt uns das Neue Testament ganz deutlich, mein eigenes Fleisch täglich zu töten bzw. zu kreuzigen. Wenn ich gerecht lebe, so wie Jesus, auch vor mir selbst, gegenüber mir selbst, dann werde ich mich selbst verleugnen. Dann werde ich Nein zu mir sagen. Das heißt ja, sich selbst verleugnen. Der Apostel Paulus schreibt einmal im Römerbrief in Kapitel 8, in den Versen 13 bis 14. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, also nach euren eigenen Lüsten, Begierden, Wünschen, Träumereien etc., dann werdet ihr sterben. wenn ihr nach dem Geist lebt, dann werdet ihr die Handlungen des Leibes töten. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der englische Prediger John Owen brachte das einmal kurz und bündig auf den Punkt und sagte: Entweder du tötest die Sünde oder die Sünde wird dich töten. So kurz, so knapp ist die Botschaft. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit, wenn er in die Erscheinung tritt, ihr Freimütigkeit, ihr Freudigkeit habt und nicht zu Schanden werdet bei seiner Wiederkunft. Und wenn ihr wisst, dass er das Christus gerecht ist, so erkennt auch, so versteht, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Eben wegen der Familienähnlichkeit. Amen.